Hallo und herzlich willkommen zu Folge 37 Briefe von Willi, ein Aalnabur im Zweiten Weltkrieg. Mein Name ist Georg Wendt, Stadtarchivar in Aalen. Ich hoffe, Sie haben den gestrigen Willi-losen Montag gut überstanden, beziehungsweise Sie haben diesen Montag genutzt, um ein bisschen Ihren Willi-Rückstand aufzuholen. Ich hoffe in jedem Fall, dass Sie gesund sind und sich mal wieder freuen auf neue Post von Willi Klump. Bevor es losgeht, ich habe einen ganz interessanten Brief, eine Mail bekommen von Jakob Bubenheimer, Hörerpost, am 28. April, also gestern. Er schreibt mir zunächst: Guten Abend, Herr Wendt, herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Podcast. Ein Glücksfall, dass Sie diese Geschichte ausgegraben haben. Die Darstellungsform in einem Podcast ist toll. Es kommt ja nicht täglich vor, dass man als Laie eine Quelle mehr oder weniger ungekürzt liest bzw. hört. Durch den Podcast kann man das auch gut gegen Feierabend machen, wäre jetzt als Lesetext wohl eher nicht der Fall. Und Ihre Kommentare sind natürlich auch super. Also Sie haben in jedem Fall gute Argumente in möglicherweise einnahmeausfallbedingten, kniffligen Haushaltsdiskussionen. Viel Erfolg. Danke für die guten Wünsche. Ich glaube, die Diskussionen, die werden uns leider bald alle, die im öffentlichen Dienst unterwegs sind, einholen. Eine Frage stellt er. In einer Folge sprechen Sie darüber, dass Willi eine britische Zeitung erstanden habe. Vielleicht können Sie das mal in einer der nächsten Folgen aufklären. Hat die damalige Zensur ausländische Zeitungen und Zeitschriften verschont? Vielleicht, weil nur ein geringer Anteil der deutschen Bevölkerung Englisch sprach? Nur eine Vermutung? Zu der Frage erstmal. Ich habe ein bisschen recherchiert, konnte jetzt nicht etwas Einschlägiges dazu finden. Allerdings, so viel steht wohl fest, die harte Zensur gegen feindliche Publikationen, Medien setzte eigentlich erst zu Kriegsbeginn ein, und worauf sie sich beziehen, ist ja dieser Daily Mail, den Willi im Juli 1939 am Leipziger Hauptbahnhof ersteht. Kurz zum Hintergrund, die NS-Propagandaabteilung war ja schon bemüht, das Regime im Ausland, vor allem im westlichen Ausland, positiv darzustellen. Korrespondenten gab es ja auch durchaus in der NS-Zeit noch in Deutschland, und da wäre es natürlich mehr als kontraproduktiv gewesen, nun die eigenen Publikationen oder die Publikationen aus dem Ausland zu sperren. Ich gehe aber erstens davon aus, dass die Zugänglichkeit im Gegensatz zu heute zu ausländischen Medien ziemlich beschränkt gewesen ist. Man muss schon zum Beispiel am Leipziger Hauptbahnhof gewesen sein, um eine dieser Zeitungen greifen zu können. Ich denke auch, dass die fehlenden Englischkenntnisse und Fremdsprachenkenntnisse vielleicht eine Rolle gespielt haben, wobei natürlich auch damals schon gerade das Französische und das Englische bei der gebildeten Bevölkerung durchaus als Sprachkenntnis verbreitet gewesen ist. Könnte mir auch vorstellen, aber das ist nur eine Vermutung, dass vielleicht Ausgaben mit besonders kritischen Texten es unter Umständen auch nicht in Verkauf geschafft haben. Aber da bin ich, wie gesagt, kein Experte, freue mich auf entsprechende Zuschriften. Herr Bubenheimer hat dann noch eine Anmerkung. Er hat nämlich gerade von Matthias Heine das Buch Verbrannte Wörter, wo wir noch reden wie die Nazis und wo nicht, in der Hand und bezieht sich da ausdrücklich auf das Wort Anschluss. Also im Zusammenhang mit dem Anschluss Österreichs an Deutschland. Da hatte ich ja fälschlicherweise, wie ich jetzt erfahren habe, erwähnt, dass dies ein Nazi-Begriff gewesen ist. Das Gegenteil ist tatsächlich der Fall. Hitler wollte bewusst darauf verzichten, um einen negativen Touch eines Oppressors gegen ein Land irgendwie anklingen zu lassen. Es sollte deswegen von Eintritt gesprochen werden. Aber ist, denke ich mal, auch interessant, wie dieser Begriff des Anschlusses, weil er eben durchaus gebräuchlich gewesen ist, aus der Zeit es bis heute geschafft hat zu überdauern, dass wir nun denken, wie Herr Bubenheimer schreibt, dass es sich um einen nationalsozialistischen Begriff handelte. Herzlichen Dank für diese Richtigstellung. Lange Vorrede, aber ich verspreche Ihnen, es wird auch genug heute von Willi geben. Wir starten heute mit einer kurzen kleinen Postkarte. Das Motiv ist Salzburg. Im Hintergrund soll man noch den Obersalzberg und den Hohen Göll erahnen. Hübsche Aufnahme. Und hinten drauf schreibt Willi mit Bleistift: Von der Durchfahrt in Salzburg viele Grüße von eurem Willi. Also er ist scheinbar nun von Steyr über Salzburg zu seinem neuen Aufenthaltsort an diesem 20. März gereist. Und am selben Tag noch lesen wir einen ersten Brief vom neuen Standort, also wieder am 20. März. Und Sie erinnern sich, es beginnt nun dieses kleine Rätsel, was Willi seinen Eltern gibt, aber was ich Ihnen jetzt auf diese Art und Weise weitergeben möchte. Wo verdammt ist Willi? Am 20. März 1940, liebe Eltern, ich bin da. Wo? Irgendwo. Ich habe eine Lebensversicherung abgeschlossen, denn hier spuckt mir nie einer auf den Kopf. Osterurlaub gibt's natürlich keinen, vielleicht später mal. Ausgang haben wir jetzt sehr wenig, es tut sich um mich wenig Ereignisreiches, sodass ihr also in Zukunft keine so häufige Folge von Briefen mehr zu erwarten braucht. Da geht's den Eltern also ganz wie ihnen. Ihr sollt aber nicht befürchten, dass ich jetzt weniger schreibe. Es ist dies infolge des Mangels an Gesprächsstoff eine logische Folge. Wo ich bin, braucht ihr mich nie zu fragen. Ich darf es nicht sagen, aber wie gesagt, hier spuckt mir keiner auf den Kopf. Die alten Kameraden habe ich verlassen und ich bin in einem neuen Kreis. Eigentlich ist es mir gar nicht recht, dass ich hier bin, denn ich musste eine großartige Chance untätig an mir vorübergehen sehen. Doch ich habe mich jetzt mit meiner Lage abgefunden. Sehr rätselhaft, was Willi da schreibt, aber offensichtlich ist er nicht nur an einem neuen Ort, sondern auch bei einer neuen Einheit. Was nun die Wäsche betrifft, so kann ich hier jede Woche beliebig viel reichseigene Wäsche machen lassen. Also waschen lassen, meint er. Schickt mir nun bitte meine reichseigenen Socken, Unterhosen, die reichseigenen Unterhosen, ey Willi, und Hemden. Keine eigene Wäsche mehr. Nachthemden brauche ich keine mehr, denn da wir doch dauernd bereit sein müssen, haben wir immer dasselbe Hemd an. Von jetzt an könnt ihr nur noch Päckchen mit Aufschrift Feldpost schicken, bis 1 Kilogramm. Sämtliche Post geht an meine jetzige Adresse, Soldat Willi Klump, Feldpostnummer L04075, Luftgau Postamt München 2. Das Essen ist, so viel ich bisher sehe, gut, aber ab und zu kann ich auch ein paar Süßigkeiten vertragen. Ihr wisst ja schon von Steyr her, was ich gern hab. Übrigens geht mir mein Briefpapier und die Briefhüllen dadurch, dass ich so viele Leute meine Adresse schreiben muss, bald zu Ende, also muss ich euch schon wieder belästigen. Habt ihr meine beiden Päckchen aus Steyr erhalten, auch die Briefe und die Bücher? Der Zarathustra ist dabei, ich hab genug davon, er ist für mich doch etwas zu erhalten. Haben, zu überschwänglich, zu unwahrscheinlich und weltfern. Und was Zarathustra sprach, er hatte mir viele schöne, gute und wahre Dinge zu sagen, aber ich lob mir jetzt lieber den Faust. Goethe-Fan. Die beiden Päckchen habe ich noch nach Steyr erhalten. Kommen meine Karten von Salzburg und Donauwörth auch an? Donauwörth, noch ein Hinweis. Und nun für heute, lasst euch gut gehen und seid recht herzlich von eurem Willi. Übrigens, die Karte aus Donauwörth haben wir nicht erhalten. Deswegen können wir da gar nicht genau nachvollziehen, was da noch drauf steht. Kurzer Brief, für heute reicht's aber vielleicht erstmal auch um das Mysterium, um Willis Aufenthalt ein bisschen aufrechtzuerhalten. Schreiben Sie mir gern, was Sie denken. Wo kann man Willi nicht auf den Kopf spucken und warum? Am Donnerstag gibt es dann einen extra langen Brief von Willi. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie gesund. Ihr Georg Bendt.